Nach 35 Jahren geht in Rheinland-Pfalz eine Ära zu Ende. Die SPD verliert die Landtagswahl und damit ihre Machtbasis im Südwesten. Im Willy-Brandt-Haus stellt sich jetzt eine ganz grundsätzliche Frage. War das nur ein regionaler Denkzettel oder doch das Urteil über die Rolle der SPD in Berlin? Ob Infrastruktur, Digitalisierung oder Rentensystem. Im Land wächst das Gefühl, dass die großen Weichenstellungen seit vielen Jahren ausbleiben. Jahren, in denen die SPD im Bund stets mitregiert hat. Fest steht, die Koalitionspartner in Berlin müssen jetzt endlich liefern. Mindestens Kanzler Merz und Vize Klingbeil scheinen sich da einig. In dieser Woche wollten sie eigentlich verkünden, was sie in wochenlangen Geheimverhandlungen miteinander ausgemacht haben. Erwartungsdruck. Kommen jetzt die Reformen? Das ist mein Thema. Jetzt bei Unter den Linden herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Annika Klose, Bundestagsabgeordnete der SPD und Sprecherin ihrer Fraktion für Arbeit und Soziales. Und Andreas Jung, CDU-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Chef seiner Fraktion aus CDU und CSU. Herr Jung, die CDU hat die Wahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. Nach 35 Jahren den Machtwechsel. Sind Sie erleichtert darüber oder wäre Ihnen lieber gewesen, in Baden-Württemberg knapp zu gewinnen und Rheinland-Pfalz an die SPD mit knappem Vorsprung zu verlieren?
Naja, was für eine Frage. Man will natürlich immer gewinnen. Und am liebsten wäre uns gewesen, wir hätten in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gewinnen können. Aber Sie haben erst nach gestern gefragt. Natürlich waren wir erleichtert. Natürlich haben wir uns gefreut. Die SPD hat dort oft gewonnen. Jetzt war es mal die CDU. Es wird ja wohl darauf rauslaufen, dass trotzdem beide Partner weiter regieren. Natürlich sind, wie Sie es jetzt beschrieben haben, nicht nur im Bund, sondern auch im Land dort die Erwartungen groß, dass man was Gutes hinbekommt.
Mit dem Paradox meiner Frage will ich ja darauf hinaus, dass es jetzt sich ja die Frage stellt, wird es jetzt mit einer SPD, die Rheinland-Pfalz verloren hat, ich habe gesagt, eine Machtbasis im Südwesten des Landes, wird es jetzt in Berlin eher schwerer werden? Was erwarten Sie?
Die Frage richtet sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen an die Frau Klose vor allem. Aber ich würde erwarten, dass wir in Berlin gut miteinander weiter regieren. Natürlich, wir haben selber solche Niederlagen erleiden müssen in der Vergangenheit. Daran hat man dran zu knabbern. Und auf der anderen Seite haben wir einen gemeinsamen Auftrag als Koalition. Den kriegen wir nur miteinander hin. Die Erwartungen sind groß. Und ich glaube, auch das kann man ja aus diesen Wahlen rauslesen. Die Erwartung der Menschen ist, dass mehr gemacht wird als bisher. Wir haben gemeinsam uns vorgenommen, dieses Land grundsätzlich zu reformieren, auf ein gutes Gleis zu bringen, effizienter aufzustellen, Reformen umzusetzen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht, es sind Dinge umgesetzt, aber die Erwartung ist groß, dass wir da jetzt noch weiter vorangehen.
Man merkt es so ein bisschen, Frau Klose, die CDU muss sich so ein bisschen wie ein Therapeut momentan verhalten, um Sie, den Koalitionspartner in Berlin, wieder aufzubauen. Wer hat denn da gestern in Rheinland-Pfalz verloren? War das der Ministerpräsident Schweizer oder war das dann doch die SPD als Ganzes, vor allem auch die SPD, die hier im Bund mitregiert?
Ja, also erstmal vorweg natürlich Glückwünsche an die CDU, dass sie da gewonnen hat. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall erstmal dazu. Wer hat da verloren? Tja, ich meine, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Das wird sicherlich schon auch beides gewesen sein. Aber alles, was ich höre, haben die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz extrem gut gewahlkämpft. Und Alexander Schweizer war sehr beliebt, ein sehr beliebter Ministerpräsident. Und ich glaube, da ist die Analyse schon richtig, wenn man sagt, vom Bund kam nicht der Rückenwind, der vielleicht nötig gewesen wäre, um da dann eben die entsprechenden Prozente noch einzuholen. Also an der einen oder anderen Stelle hat Alexander Schweizer es ja auch so beschrieben, dass wir eben, dass er da eher gegen so einen Berg angelaufen ist am Ende im Schlussspurt. Und ich glaube, das müssen wir uns schon sehr genau angucken. Denn es ist ja nicht nur Rheinland-Pfalz, es sind ja auch 5,5% in Baden-Württemberg. Es sind 15%, bei denen wir stagnieren im Bund. Das ist schon eine Gesamtschau. Also ich glaube, rein regional kann man das jetzt nicht betrachten.
Das ist schon spannend, dass Sie als Bundespolitikerin im Prinzip die Verantwortung auf die Bundesebene ziehen. Ministerpräsident Schweizer hat ja eine ähnliche Analyse für sich selbst gezogen. Was bedeutet das jetzt für die Bundespartei? Wir haben den ganzen Tag über schon diverse Diskussionen mitbekommen, was die personelle Ausrichtung der SPD angeht. Können wir jetzt in den nächsten Tagen erwarten, dass das noch an Fahrt aufnimmt und konkrete Namen diskutiert werden?
Also ich glaube tatsächlich, diese konkreten Namen, die Diskussion über Einzelpersonen, das wird jetzt immer gesagt, das hilft uns nicht weiter und ich teile diese Analyse, weil ich glaube, natürlich dürfen wir jetzt auch nicht das Signal senden, es bleibt einfach alles wie gehabt und wir machen so weiter und ignorieren das, das geht auch nicht so. Aber das Problem ist halt ehrlich gesagt einfach auch größer. Also wir gucken in den europäischen Kontext und da steht die Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern leider sehr ähnlich da. Wir gucken in den Bund und sehen, der Wählerentschwund der SPD, der ist ja jetzt nicht erst 1-2 Jahre alt, sondern das sehen wir seit 20 Jahren, dass wir eben deutlich verlieren, dass es dann auch mal wieder hochgeht und wieder runter. Vor 5 Jahren standen wir auch bei 15%. Das sind ja eher strukturelle Fragen, also dass wir halt wirklich auch heute beantworten müssen, wofür steht die SPD eigentlich, wofür kämpfen wir, wo wollen wir hin, warum sollte man diese Partei noch wählen, dass wir die Vertreterinnen und Vertreter der arbeitenden Menschen in diesem Land sind, derjenigen, die aber auch auf Unterstützung angewiesen sind und diejenigen, die vielleicht auch schon in Rente sind und lange beigetragen haben. Also dass wir halt eine Breite abdecken und wirklich für die soziale Gerechtigkeit, dass wir da die prägende Kraft sind. Ich glaube nämlich, dass dieses Land eigentlich nicht weniger sozial geworden ist, also dass den Leuten das plötzlich egal ist, aber dass die Zuschreibung, dass wir diejenigen sind, die da vertreten, dass das das Problem ist.
Darüber werden wir auch reden, über die inhaltliche Ausrichtung und wie es jetzt weitergehen soll. Ich möchte aber trotzdem noch mal darauf zu sprechen kommen, was heute den Tag über besprochen wurde. Schon heute Morgen hat Ihr Generalsekretär im Interview hier bei Phoenix mit meinem Kollegen gesagt, dass man über die personelle Aufstellung auch diskutiere. Wer muss sich denn da konkret jetzt angesprochen fühlen?
Naja, ich denke, wir als Parteispitze müssen das insgesamt natürlich im Blick haben. Ich sage wir, weil ich ja auch Mitglied des Parteivorstandes bin. Und sicherlich sind solche Fragen auf dem Tisch, wie macht es Sinn, dass beide Parteivorsitzenden Mitglieder der Bundesregierung sind? Das war was, das haben wir von Anfang an, als das eben letztes Jahr so gewählt wurde, diskutiert und so entschieden. Ich glaube, da halt strukturell drauf zu gucken und zu überlegen, ob man sich da nicht breiter aufstellen sollte, das macht Sinn. Aber Kurzschlüsse oder jetzt eben das auf eine Person runterzubrechen, ich glaube, das hilft uns in der aktuellen Lage nicht weiter. Und ich glaube, dass wir halt gucken müssen, ja, wie kriegt man sonst zusätzliche Spielerinnen und Spieler aufs Feld? Also wenn man halt sagen möchte, okay, wir als SPD, wir müssen da wieder angriffslustiger werden und das hilft uns nicht, dass halt alle in der Regierungsverantwortung eingebunden sind. Man muss auch mal zusätzliche Impulse setzen können. Da gibt es ja Möglichkeiten und ich glaube, da müssen wir halt mal schauen, wie wir das besser hinkriegen.
Herr Jung, ich habe ja gerade schon festgestellt, dass Sie sich heute auch schon den ganzen Tag über so ein bisschen als Therapeut gezeigt haben gegenüber dem Juniorpartner hier im Bund. Welche sonstigen Ableitungen ziehen Sie denn noch aus dieser Wahl heraus? Wir haben gerade gehört, die SPD könne sich möglicherweise kämpferischer zeigen. Also werden Sie jetzt eher der SPD erlauben, Punkte zu machen in der Regierung oder ziehen Sie eher den Schluss hinaus zu sagen, dass Sie doch stärker ja, CDU-CSU-Politik machen wollen in der Regierung?
Also erstmal nicht Therapeut. Die SPD braucht keinen Therapeuten und die führt jetzt selber ihre Debatte, wie sie sich aufstellt. Und zweitens glaube ich, wenn man in der Regierung so anfängt, dann hat man schon verloren. Das war ja, waren wir auch nicht dabei, aber ein Stück weit ja auch die Selbstanalyse der Ampel. Woran ist es gescheitert? Man hat zu viel gegeneinander regiert, statt miteinander zu regieren. Und wenn wir jetzt bei jedem Thema nur fragen, wer setzt sich hier durch, wer setzt sich da durch, wer hat da den Punkt gemacht, ich glaube, dann wird es nichts. Es wird was, wenn wir sagen, wir sind es eine Regierung, unterschiedliche Parteien, 3 Parteien, CDU, CSU, SPD. Aber wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und der Auftrag heißt, wir haben jetzt über die Union und die SPD gesprochen. Wir kommen ja nicht umhin festzustellen, dass in Rheinland-Pfalz, Wien, Baden-Württemberg die Ränder und namentlich die AfD starke Ergebnisse eingefahren hat. Das heißt, da gibt es offenkundig viele Menschen, die bisher uns noch nicht in dem Maße vertrauen, das Land jetzt gut voranzubekommen, wie es notwendig wäre. Und das ist unser Auftrag, Probleme lösen. Übrigens, wir fangen ja nicht damit an. Wir haben im Bereich der Migration viele Dinge um- und durchgesetzt. Sie sind manchmal der SPD noch schwerer gefallen als bei uns. Auch bei uns hat es Diskussionen gegeben, aber da haben wir viele Antworten geben können, sodass dieses Thema bei den Wahlen nicht mehr die Rolle gespielt hat wie bei der Bundestagswahl. Jetzt gibt es aber andere Themen, mal namentlich die wirtschaftliche Frage, die treibt die Arbeiter und Arbeitnehmer um, die jetzt vielleicht nicht mehr SPD gewählt haben, die treibt aber viele Handwerker, viele Mittelständler überhaupt die Unternehmen, wie ist da die Perspektive? Und da haben wir Dinge umgesetzt. Wir haben aber auch im Koalitionsvertrag noch Dinge, die müssen noch umgesetzt werden. Wir müssen auch über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Wir brauchen einen ganz neuen Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt, die sich ja verändert hat, die nicht mehr dieselbe ist wie vor 2, 5 oder 10 Jahren.
Sie haben es jetzt auch angesprochen. Es scheint ja Einigkeit zu bestehen, dass man jetzt wirklich liefern muss. Jetzt war in einigen Zeitungen zu lesen, dass es Geheimverhandlungen gegeben habe zwischen dem Kanzler und dem Vizekanzler. Ist das nicht ungewöhnlich, dass die hinter verschlossenen Türen miteinander sprechen und man das nicht über den Koalitionsausschuss und über das Kabinett macht, oder ist da gar nichts dran?
Also, was wäre das Gegenteil, dass die beiden hier bei Ihnen bei Phoenix verhandeln? Wäre für Ihre Zuschauer interessant.
Wir würden Räume zur Verfügung stellen, ja.
Aber dass jetzt der Bundeskanzler mit dem Vizekanzler vertraulich Gespräche führt, Bewertungen austauscht, vielleicht ja auch eine Frage diskutiert, wie weit können wir bei euch gehen und was ist bei uns möglich? Wir haben ja in manchen Dingen Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik erstmal originär unterschiedliche Positionierungen. Wie kriegt man das zu einem gemeinsamen Ganzen hin? Das finde ich ausdrücklich gut, dass es solche Gespräche gibt. Es geht auch nur mit Vertrauen, wie eben gesagt. Und dass natürlich am Ende Entscheidungen in den Fraktionen, wenn man sich nicht einigt, im Koalitionsausschuss getroffen werden, ist ja klar, dass sie dann öffentlich ohnehin transparent diskutiert werden. Das sieht schon die Verfahrensordnung des Deutschen Bundestags vor. Aber es ist gut, wenn die beiden ein Vertrauensverhältnis haben und sich vor allem überlegen, wie schaffen wir es jetzt, diese Erwartung, es muss echte Reform gehen, da ist vorangehen, diskutieren.
Soweit also zur Form. Was wissen Sie von den Inhalten?
Das, was ich genau weiß, darf ich nicht sagen. Und die anderen Dinge sind sicherlich zwischen den beiden auch vertraulich. Aber was man sagen kann, wir haben Reformbedarf im Bereich der Pflegeversicherung, im Bereich der Rentenversicherung. Wir werden die Haushaltsaufstellung machen dann für das nächste Jahr und haben überall die Frage zu beantworten, wie vermeiden wir Defizite? Wir geben ja sehr viel Geld aus für Rente, für Gesundheit, für Pflege, aber nicht effizient genug. Und deshalb müssen wir Reformen umsetzen, sodass es sozial bleibt oder noch besser wird. Das ist ein Anliegen beider Parteien. Aber so, dass wir eben Mittel effizienter einsetzen, dass wir die Weichen besser so stellen, dass wir jetzt Entlastungen durchsetzen. Wir haben Entlastungen ja schon durchgesetzt. Bei Netzentgelten, bei der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe müssen es weitere Schritte gehen, wie zum Beispiel die Entlastung von der Stromsteuer für alle. Das haben wir im Koalitionsvertrag, ist bisher nicht gelungen und ist zum Beispiel eines der Projekte, die wir voranbringen sollten.
Frau Klose, das, was Herr Jung weiß, das darf er nicht verraten von den Gesprächen. Also diese Geheimgespräche, wem explizit traut eigentlich Ihr Parteivorsitzender nicht, dass das so geheime Geheimgespräche sind?
Also uns hat Lars Klingbeil gesagt, dass es keinen geheimen Masterplan gibt. Natürlich werden Gespräche geführt, das gehört dazu. Das ist auch sein Job als Finanzminister und Vizekanzler, mit dem Kanzler zu sprechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da jetzt einen geheimen Plan in der Hintertasche gibt, der uns jetzt morgen auf den Tisch gelegt wird. Ich glaube, so funktioniert die SPD auch nicht. Sondern wir wollen halt schon die langen Linien natürlich miteinander diskutieren und abstecken. Und tatsächlich haben wir ja zum Beispiel Kommissionen, die tagen zu diesen Themenbereichen. Also die Pflegekommission hat ja schon was vorgelegt. Krankenversicherungskommission ist jetzt, glaube ich, heute Morgen irgendwann mit Ergebnissen dabei. Und die Rentenkommission soll zum 30.06. Ergebnisse abliefern. Das würde mich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritieren, wenn dem vorgegriffen werden würde, bevor überhaupt klar ist, was empfehlen denn die Expertinnen und Experten? Darauf muss man aufbauen. Und gleichzeitig würde ich sagen, macht es Sinn, sich jetzt auch eben strukturell anzugucken, wie will man sich aufstellen? Denn wir sehen ja tatsächlich bei den Haushaltsaufstellungen, wir haben Defizite. Wir haben auch im nächsten und übernächsten Jahr noch größere tatsächlich, denen wir uns widmen müssen. Das heißt, ohne Strukturreform wird es nicht gehen. Für uns ist halt elementar wichtig, das Schutzniveau zu halten. Dass zum Beispiel Menschen, die lange gearbeitet haben, auch eine Rente haben, auf die sie sich verlassen können. Dass Menschen wissen, wenn sie krank werden, da gibt es ein gutes Gesundheitssystem, was sie auffängt beispielsweise. Wer pflegebedürftig wird, muss sich darauf verlassen können. Und das heißt, wenn ich mir diese Gesamtschau angucke, sage ich auch, ohne Steuererhöhung für SpitzenverdienerInnen, ohne eine Vermögenssteuer, Erbschaftssteuerdiskussion wird sicherlich nicht funktionieren. Also die Aussage, alle müssen den Gürtel enger schnallen, die wir jetzt immer wieder hören, da würde ich sagen, naja, also die mit den niedrigen und mittleren Einkommen, ich glaube, die sind in vielen Bereichen schon wirklich sehr am Limit. Und da sollten wir eher gucken, wie wir die entlasten können und die mit den breiten Schultern mehr belasten.
Herr Jung, die Themen, um die es geht, hat Frau Klose jetzt genannt. Steuern, Rente, Gesundheit, Pflege. Da ist klar, dass große, große Löcher drohen. Ein dreistelliger Milliardenbetrag. Milliardenbetrag soll es sein bis 2030. Jetzt hört man über diese Gespräche von Herrn Merz und Herrn Klingbeil, dass es möglicherweise so ist, dass auf allen Feldern gleichzeitig Reformen kommen soll. Was ist da dran?
Also die Kollegin Klose hat es ja gerade beschrieben, es sind Kommissionen eingesetzt worden. Die werden nicht gleichzeitig ihre Ergebnisse vorlegen. Teilweise haben wir Ergebnisse, teilweise kommen sie demnächst, wie bei der Gesundheit. Teilweise geht es noch ein bisschen wie bei der Rente. Wir hören übrigens aus diesen Kommissionen, dass dort sehr gut und konstruktiv debattiert wird mit Kolleginnen und Kollegen, mit Sachverstand von außen. Und das wird man Schritt für Schritt machen. Und wenn jeweils die Ergebnisse vorliegen, wird man debattieren. Ich vermute nicht, dass man jetzt den großen Knall macht und alle Reformen auf einmal macht, sondern das wird man jetzt Schritt für Schritt machen, so wie es vorgesehen ist. Dann bin ich allerdings schon der Meinung, wir hatten die wirtschaftliche Lage ja angesprochen und unsere Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage, dass wir in dieser Situation über Entlastungen reden sollten und nicht über zusätzliche Belastungen. Wir brauchen eine Entlastung der breiten arbeitenden Mitte. Wir müssen auch genau überlegen, wie wir es jetzt schaffen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb, wo wir unsere Unternehmen höher besteuern wie viele andere, dazu Entlastungen kommen und so eben auch ein Stück weit zu sozialem Zusammenhalt beitragen, weil es hier um Arbeitsplätze geht. Das ist sicher ein gemeinsames Anliegen.
Frau Klose, würde es nicht vielleicht tatsächlich Sinn machen, dass man die großen Reformen zusammen sozusagen verabschiedet, weil dann jeder der beiden Parteien einen Punkt machen kann? Also beispielsweise, Sie haben es gerade angesprochen, Ihnen sind von Seiten der SPD bestimmte Dinge bei den Steuern sehr wichtig, wie beispielsweise die Vermögenssteuer, aber auch die Erbschaftssteuer. Und dass man dann im Gegenzug sagt, dass man da gewisse Entlastungen bei der Wirtschaft machen will. Also diese Gleichzeitigkeit, könnte die nicht durchaus Sinn machen?
Also ich glaube, gewisse Pakete zu schnüren miteinander, das ist ja normales politisches Handeln, das ist gang und gäbe. Ich vermute, dass das auch in der Form passieren wird, wenn man eben am Ende guckt, was steht im Koalitionsvertrag, was haben wir uns vorgenommen, wenn es dann Kommissionsergebnisse sind, sich die eben dann anzuschauen und insgesamt zu gucken, wie kommt man zur Haushaltseinigung beispielsweise. Und da sind für uns, wie gesagt, Steuerreformen ja schon wesentlich. Und ich glaube auch, wenn wir die sozialen Sicherungssysteme absichern wollen, zukunftsfest aufstellen wollen, dann braucht das ja auch eine Finanzierungsperspektive. Und das steht in meinem Dafürhalten auch gar nicht im Widerspruch zur Wirtschaft, sondern auch natürlich, wir als SPD haben ein großes Interesse daran, die industrielle Substanz in diesem Land zu erhalten und dafür zu sorgen, dass Menschen, die arbeiten, natürlich am Ende auch was von ihrem Lohn haben. Also, dass die Beiträge zum Beispiel nicht ins Unermessliche steigen. Und das kommt dann Arbeitgebern, Arbeitnehmern beiden zugute. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Aber ich glaube, was wir halt nicht aus dem Blick verlieren dürfen bei allen Debatten über eben Steuern, Wirtschaft und so weiter, ist halt die Bezahlbarkeit des Lebens. Und da sind zum Beispiel Fragen, wie immer weiter steigende Mietpreise etwas, was halt auch einfach elementar wichtig ist. Die Mobilitätskosten, die jetzt gerade durch die steigenden Ölpreise, Benzinpreise massiv durch die Decke gehen, dass man da schaut, dass man in den ÖPNV so investiert, dass er halt bezahlbarer wird und zuverlässiger. Das sind halt Weichenstellungen, die müssen wir dazu zusätzlich noch machen. Und das heißt, die Aufgaben, die wir da vor der Brust haben, ich glaube, die sind schon ordentlich groß und denen müssen wir uns jetzt stellen.
Ich würde beharrlich mal bei der Frage der Gleichzeitigkeit bleiben wollen, Herr Jung. Es gibt ja auch ein gutes Argument, warum man das möglicherweise wirklich gleichzeitig angeht. Das ist nämlich der Punkt, dass ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für Reformen bleibt. Zum einen, weil auch die Legislaturperiode langsam fortgeschritten ist, aber auch rein faktisch. Beispielsweise hat BDI-Präsident Leibinger gesagt, ich zitiere das mal, es ist überlebenswichtig für diese Regierung, Reformen auf den Weg zu bringen. Hat er da nicht recht? Müssen nicht jetzt ganz schnell gleichzeitig ganz viele Schritte gegangen werden?
Naja, aber weil ja die Ergebnisse der Rentenkommission später kommen als etwa die der Gesundheitskommission, würde das ja für die Gesundheitskommission heißen, dass man erstmal abwartet, bis die Ergebnisse der Rentenkommission da sind. Das würde aber auch ganz sicher dem Herrn Leibinger so nicht gefallen, sondern wir sollten dann, wenn Ergebnisse vorliegen, dann sollten wir die diskutieren und wir sollten sie dann zu einem Ergebnis bringen, wenn man sich geeinigt hat und sollten den Anspruch haben, dass es in der Tat eben schnell passiert. Ich glaube nicht daran, dass man Rente, Pflege, Gesundheit, Haushalt alles gleichzeitig macht. sondern wir müssen so schnell wie möglich die Dinge abarbeiten. Wir werden dann ja einen Bundeshaushalt aufstellen müssen. Da machen wir gleichzeitig die Haushalte für alle Ministerien, was immer ja schon eine Herkulesaufgabe an sich ist. Also schnell arbeiten, effizient arbeiten, die Reform auf den Weg bringen, die Wettbewerbsbedingungen verbessern.
Aber ich halte zum Beispiel auch nichts davon, groß anzukündigen, das kommt jetzt alles sofort, und dann halt in die Umsetzungsschwierigkeiten zu kommen. Also wir hatten letztes Jahr die Debatte um den Herbst der Reform, wo völlig klar war, diese Reformen können da strukturell noch gar nicht stattfinden, weil die Kommission noch nicht getagt haben, weil wir teilweise noch gar keine Gesetzesvorlagen hatten. Es war einfach klar, es kann von den Abläufen her gar nicht funktionieren. Und damit weckt man dann Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Und davor würde ich sehr warnen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, eben dann mit Hand und Fuß zu diskutieren, auf einer ordentlichen Grundlage und zu gucken, wie kriegt man es jetzt schnell und gut umgesetzt. Ein positives Beispiel würde ich da sehen bei der Sozialstaatskommission des Bundes. Die hat ja im Januar ihre Ergebnisse vorgestellt. So, jetzt wird erarbeitet, wie können diese Gesetzesstrukturen dann aussehen. Und wir werden nach der Sommerpause dann eben anfangen, die ersten Schritte davon umzusetzen.
Der Vorwurf geht ein bisschen an Sie, weil der Herbst der Reform kam immer von der CDU. Die Frage, die ich da gerne mit verbinden will, ist, war Ihnen das klar, dass das so schnell nicht gehen kann? Oder haben Sie halt erkannt, dass die Leute schlicht und ergreifend auch nicht mehr richtig die Geduld haben, lange zu warten?
Ja, es ist ein bisschen so das Kram in der Vergangenheit. Nach vorne geblickt teile ich das. Wir sollten uns ambitionierte Ziele setzen. Aber die Legislaturperiode hat ja doch noch 3 Jahre. Und es wird ein kontinuierliches Arbeiten, sage ich mal, ein Beispiel, Bürokratieabbau. Natürlich müssen wir da so schnell wie möglich das hinbekommen. Und auch da sind die Erwartungen groß. Man sollte gar nicht so viel darüber sprechen, sondern es einfach machen. Aber wir werden nicht auf einem Schlag das machen können. Das heißt, es werden unterschiedliche Pakete sein. Wir werden einen Schritt schnell nach dem anderen machen. Ich teile das jetzt nicht ankündigen, wir machen es im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, sondern so schnell wie möglich, die Schritte so groß wie möglich.
Also kein Herbst der Reform mehr ankündigen, dann schauen wir mal auf die konkreten Punkte, die geregelt werden müssen. Frau Klose, ich nehme einmal den Arbeitsmarkt her, beziehungsweise erstmal nehme ich die Zahl der Insolvenzen im abgelaufenen Jahr, 17.604 waren das. Auch auf dem Arbeitsmarkt hat sich das durchgeschlagen. Wir hatten im Jahresschnitt knapp 2,95 Millionen Arbeitslose. Das heißt, es braucht Bewegung in den Arbeitsmarkt. Bewegung in den Arbeitsmarkt bekommt man aber in der Regel auch, indem man gewisse Kompromisse macht, was beispielsweise Arbeitnehmerschutzrechte anbelangt. Inwiefern wären Sie da bereit, auf die Union zuzugehen?
Also ich glaube, das A und O ist, dass unsere Wirtschaft halt wieder anlaufen muss und Arbeitsplätze geschaffen bzw. auch nicht weiter abgebaut werden, damit wir eben Menschen auch wieder in Arbeit vermitteln können. Und da jetzt kann man sich die Frage stellen, was braucht es, damit die Wirtschaft wieder läuft? Ihre These ist, man muss die ArbeitnehmerInnenrechte schleifen. Ich glaube, wir haben eigentlich sehr nicht nur starke ArbeitnehmerInnenrechte, wir haben aber vor allem auch tatsächlich relativ viel Flexibilität über Tarifverträge. Also die Sozialpartner sind da eigentlich gut aufgestellt. Ich sehe das jetzt nicht als die Hauptschraube, die man da drehen muss. Aber was wir halt haben, sind halt enorm hohe Energiepreise. Und das deutsche Wirtschaftsmodell hat halt sehr lange darauf basiert, dass unsere Energiepreise hier recht günstig waren. Und dazu kommen wir so schnell jetzt nicht zurück. Und ich würde sagen, das ist schon das Hauptfeld, auf das wir jetzt gucken müssen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Ich will aber gar nicht der Urheber davon sein, dass man möglicherweise Schwung in den Arbeitsmarkt bekommt, indem man da Arbeit auch flexibler gestaltet. Also ist das ein Punkt, worüber Sie reden müssen mit dem Juniorpartner, dass man auch Bewegung in den Arbeitsmarkt bekommt?
Also wir haben ja eine Reform gemeinsam gemacht. Wir haben das Bürgergeld abgeschafft, wir haben die Grundsicherung eingeführt. Die bringt Anreize, um Arbeit aufzunehmen, bessere Anreize, um Arbeit aufzunehmen mit sich. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Und zweitens, dass wir Flexibilität, auch mehr Flexibilität brauchen, das ist sicherlich wahr. Ich will aber dazu sagen, wenn wir uns anschauen, was sind die großen Fragen, dann ist in Deutschland ist die Steuerbelastung zu hoch, die Energiepreise sind zu hoch, die Bürokratie ist zu viel und da müssen wir rangehen.
Ein Thema, das Sie aber adressiert haben, Ihre Partei, war die Frage der Teilzeit. Das war ein bisschen unglücklich alles formuliert, die Lifestyle-Freizeit. Hinderte diese ein bisschen krude Debatte davor, vielleicht über diesen Punkt mit einer größeren Ernsthaftigkeit zu sprechen?
Ja, wir haben dann schon sehr ernsthaft auch auf dem Bundesparteitag uns dieser Frage
angenommen. Sie miteinander, aber auch mit der SPD?
Angenommen, und das wird auch in der Koalition sicherlich besprochen werden. Als erstes muss man einfach mal sagen, die ganz große Zahl der Menschen, die Teilzeit arbeiten, die tun das, weil sie Kinder betreuen, weil sie Eltern pflegen, weil ihre Lebenssituation einfach diese Teilzeitarbeit nur ermöglicht. Und da sind wir ihr froh und dankbar, dass wir Menschen haben, die in dieser Situation sind, die Teilzeit arbeiten. Und da muss es gemeinsame Anliegen sein, die Bedingungen für sie so zu schaffen, dass es tatsächlich auch geht. Durch Kinderbetreuung, über Pflege haben wir schon gesprochen, dass es da gute Bedingungen gibt. Und dann gibt es einen sehr kleinen Teil, da ist es so, und das ist der Punkt, der Kern der Debatte, wer eben keine Kinder erzieht, keine Eltern pflegt, aber sich selber entscheidet, Teilzeit zu arbeiten, das ist das Recht von jedem Einzelnen, aber dann sollte man es nicht verbinden mit dem Bezug von Sozialleistungen. Und das ist der Punkt, über den man sprechen muss, über den wir sicherlich auch in der Koalition sprechen werden. Aber man darf da keinen Zungenschlag reinbekommen in diese Debatte.
Dann ganz ohne Zungenschlag. Aus der Wirtschaft kommt eben die Forderung, dass die Deutschen im Schnitt mehr arbeiten sollen. Hat die Wirtschaft damit recht, ja oder nein?
Naja, erstens gibt es sehr viele Menschen, die hart und viel arbeiten. Zweitens ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern haben wir geringere Wochen- oder Jahresarbeitszeiten. Ich lebe an der Grenze zur Schweiz. In der Schweiz wird erheblich mehr gearbeitet an Stunden. Da muss man sich ja dann schon fragen, woran liegt das? Und wir haben ja bestimmte Dinge auf den Weg gebracht, um auch mehr Arbeit anzureizen. Wir haben die Rente eingeführt oder die Steueranreize für Menschen, die das Rentenalter erreicht haben und freiwillig die Aktivrente und freiwillig noch arbeiten oder mehr arbeiten, da wird den Steuerfreibetrag erhöht. Und ich glaube, das ist der Weg, dass man sich fragt, wo können wir Anreize dafür schaffen, dass freiwillig mehr gearbeitet wird. Und ich meine, wie es jetzt dieses Beispiel zeigt, dass es ein Weg ist, auf den wir uns dann hoffentlich auch verständigen.
Im ersten Teil Ihrer Antwort habe ich ein therapeutisch verpacktes Ja, wir müssen mehr arbeiten gehört. Haben Sie das auch gehört und hat Herr Jung damit recht?
Also wir haben tatsächlich ein paar Fehlanreize bei uns auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind zum Beispiel halt die Minijobs. Also Jobs bis aktuell, ich glaube, 603 Euro ist die Grenze. Also 10 Stunden auf Mindestlohnbasis. Darauf zahlt man ja wirklich kaum Sozialbeiträge und Steuern. Und das ist tatsächlich, wenn man das halt als Haupterwerb quasi nimmt, ein Modell, wo ich sagen würde, das hält halt Menschen auch davon ab, dann wirklich mehr zu arbeiten. Ich finde Minijobs für RentnerInnen oder Studierende, die das nebenher machen und deren Haupterwerb das dann natürlich nicht ist, vertretbar. Aber ich glaube, das zeigen auch die Studien, Minijobs haben massive Fehlanreize und da müssen wir gegensteuern. Und das gilt zum Beispiel auch für das Ehegattensplitting. Auch da haben wir eben Fehlanreize, dass es sich häufig dann halt nicht lohnt, meistens für die Frauen, die halt weniger arbeiten, stundenmäßig, Erwerbsarbeiten, mehr zu arbeiten. Dass sich das unterm Strich die Familie dann nicht mehr hat. Und das sind natürlich Fehlanreize, da müssen wir ran. Und ich würde glauben, dass, wenn man sich den internationalen Vergleich anguckt, dann arbeiten wir Deutschen jetzt nicht grundsätzlich weniger, aber wir haben viele Leute, die Teilzeit arbeiten. Das sagen die Studien halt schon. Gerade bei der Frauenerwerbstätigkeit könnten wir deutlich besser sein. Unsere europäischen Nachbarinnen und Nachbarn sind das. Warum? Ja, Kinderbetreuungsstrukturen, die besser ausgebaut sind und auch diese Fehlanreize, die wir in unserem System haben, die könnte man abbauen.
Um ein paar Fakten reinzubringen, Zahlen reinzubringen, es sind 1349 Stunden, die wir in Deutschland durchschnittlich arbeiten. Und jetzt nochmal zwei Zahlen rausgenommen, Schweiz 1533, USA 1791. Jetzt hat Frau Klose gerade ein paar Beispiele genannt, warum sie glaubt, dass wir zu wenig arbeiten, woher das kommt. Teilen Sie die Analyse, dass das genau an den Minijobs beispielsweise liegt und am Ehegattensplitting, dass dann möglicherweise die Ehefrau, der Ehemann, je nachdem, wer denn dann der Gutverdiener ist, zu Hause bleiben?
Die Analyse in diesen beiden Punkten teile ich nicht. Da würde ich nicht dran wollen, sondern ich würde mal mit solchen Dingen anfangen, die in Richtung mehr Flexibilität gehen. Dass wir zum Beispiel Wochenarbeitszeiten haben und innerhalb der Woche dann eben zum Beispiel in der Gastronomie mehr Flexibilität ermöglichen, im Sinne auch des Arbeitnehmers, etwas, was die Arbeitnehmer häufig möchten. Und da, meine ich, sollte man rangehen und einfach gemeinsam mehr Flexibilität vereinbaren.
Also tatsächlich ist im Arbeitszeitgesetz all das ja schon möglich. Es gibt da schon die entsprechenden Tariföffnungsklauseln. Also wenn sich halt die Sozialpartner darauf geeinigt haben, dann ist all das schon möglich. Also unser Arbeitszeitgesetz hat die entsprechenden Ausnahmen. Was es halt im Moment nicht gibt, ist, dass man eben anordnen kann per Direktionsrecht, wenn es keinen entsprechenden Tarifvertrag gibt, dass jemand mehr als 8 Stunden eben zu arbeiten hat. So, das ist jetzt auf freiwilliger Basis, kann man das auch jetzt schon machen. Kein Problem. Und deswegen würde ich sagen, ich teile das so nicht. Ich würde sagen, man muss halt schauen, dass eben Tarifverträge eine stärkere Verbreitung finden. Das wäre auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Übrigens auch im Sinne der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, würde ich argumentieren. Und zum Zweiten, dass man zum Beispiel schaut, dass man auch zu einer wirklich manipulationssicheren elektronischen Arbeitszeiterfassung kommt, dass man überhaupt mal weiß, was wird denn überhaupt gearbeitet. In Deutschland werden Milliarden Überstunden gemacht, viele davon auch nicht bezahlt. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich auch noch was, wo wir gut auch zum Beispiel Einnahmen für den Staat heben.
Zwischenstand bei dem Punkt, Sie werden da noch miteinander drüber reden müssen, wo Sie Gemeinsamkeiten sehen, wie man die Arbeitszeit erhöhen kann. Ich würde gerne einen zweiten Gedanken mit reinholen, dass die Arbeitgeber in Deutschland beklagen, dass der Sozialstaat zu teuer ist. Jetzt diskutieren wir parallel darüber, dass man möglicherweise die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung anhebt. Das bedeutet, jeder Einzelne wird stärker belastet, der zumindest bis jetzt bei dieser Grenze war und dann gekappt war. Aber nicht nur er wird ja belastet, sondern auch die Wirtschaft, weil das paritätisch bezahlt wird. Ist das nicht ein schönes Beispiel für so ein Ziel-Ziel-Konflikt, dass wir einerseits mehr Geld haben wollen aus der Wirtschaft, um den Sozialstaat zu finanzieren, andererseits aber genau da die Wirtschaft möglicherweise zu sehr belasten?
Zu Ihrem ersten Punkt. Wahr ist, wir geben in Deutschland sehr viel für Soziales aus. Das ist über die Jahre ein steigender Posten im Bundeshaushalt. Und die Frage, die wir jetzt stellen müssen, können wir nicht effizienter vorgehen? Sie haben vorher gesagt, das soziale Niveau erhalten. Das will ich ausdrücklich unterstreichen. Aber können wir nicht das soziale Niveau erhalten und trotzdem eben Mittel effizienter einsetzen, um mindestens den Anstieg zu stoppen oder möglicherweise hier auch für andere Aufgaben in diesen Bereichen Mittel besser einzusetzen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, da muss ich jetzt um Verständnis bitten. Es würde ja keinen Sinn machen, diese Kommissionen einzusetzen. Und auch für Rente haben wir eine eingesetzt. Und jetzt vorneweg die einzelnen Vorschläge zu bewerten, zu diskutieren, sagen, genau in diese Richtung müssen wir gehen. Sondern da tun wir es, glaube ich, gut daran, die Experten ihre Vorschläge vorlegen zu lassen. Und dann werden wir da eine offene und transparente Debatte drüber führen.
Dann probiere ich es mal bei Ihnen, Frau Klose, ob ich auf die Frage eine Antwort bekomme. Wir können auch das konkrete Beispiel gar nicht als solches diskutieren. Aber die grundsätzliche Frage vielleicht, dass wir ganz häufig in einem Dilemma stecken, dass wir erkannt haben, dass wir zusätzliches Geld brauchen, um eben den Sozialstaat zu finanzieren. Ganz häufig aber das Geld, was wir bekommen, ja von jemandem kommen muss. Also in dem Fall aus der Wirtschaft. Ist das ein Dilemma, das man überhaupt auflösen kann? Oder muss man nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle können wir uns eben das gar nicht mehr erlauben? Vielleicht zumindest für eine Zeit nicht mehr.
Ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr relevante Frage. Ich möchte vorwegschicken, ich bin ja Mitglied in der Rentenkommission. Wir haben da eine strikte Vertraulichkeit vereinbart. Deswegen werde ich da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was wir diskutieren. Aber ich kann sagen, es ist eine konstruktive Diskussion. Wir sehen aber auch gerade in den Debatten, die Rente in Deutschland ist tatsächlich, natürlich wird es jetzt ein bisschen teurer wegen dem demografischen Faktor. Im internationalen Vergleich ist es aber eigentlich nicht extrem teuer, sondern wir sind da im guten Durchschnitt. Aber insgesamt sind die Lohnnebenkosten sehr hoch, weil der Kostentreiber ist die gesetzliche Krankenversicherung. Und da sind eben die Steigerungen, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen, massiv. Da haben wir aber auch eben hohe Kosten im Gesundheitssystem mit unterdurchschnittlichen Leistungen im internationalen Vergleich. Das heißt, ich glaube, da haben wir wirklich eine Riesenreformbaustelle. Und trotzdem auch bei der Rente müssen wir natürlich gucken, dass da die Kosten natürlich sich auch im Rahmen halten und gleichzeitig diejenigen, die lange gearbeitet haben, auch eine Rente haben, auf die sie sich verlassen können. So, da gibt es Vorschläge. Aber der tatsächliche große Kostentreiber ist tatsächlich an dieser Stelle an anderer Stelle, nämlich im Krankenversorgungssystem. Aber ich glaube, da ist diese entsprechende Kommission mit Frau Waken eben auch schon dran, eben Vorschläge zu erarbeiten.
Bei der Vertraulichkeit steht es dann 1:1. Jeder weiß etwas, was er nicht erzählen kann. Ich will es aber trotzdem probieren. Man hat jetzt in den letzten Tagen auch etwas gelesen, da war ich sehr erstaunt drüber, dass man möglicherweise darüber reden muss, ob es diese Familie Familienversicherung zumindest des Arbeitenden, des Ehepartners so weiter noch geben kann. Das zahlt ja ein bisschen auf die Feststellung ein, dass gerade die Krankenversicherung ein sehr teurer Punkt ist. Auch wenn wir jetzt nicht konkret darüber reden wollen, aber gibt es noch Denkverbote? Also wie drastisch ist es sozusagen, wie drastisch steht es um die Finanzierung unseres Sozialstaates, wie wir ihn kennen?
Also Denkverbote gibt es überhaupt nie. Denken ist immer erlaubt. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht Dinge in Frage stellen, die ja für viele Menschen sehr relevant sind und wo quasi jetzt entsprechende Positionierung ja auch Sorgen auslösen würden, da ich dieser Kommission nicht angehöre, kenne ich dort nicht den Kenntnisstand, aber ich habe nichts davon gehört, dass es dort diskutiert wird. Ich verstehe Ihr Interesse und das Interesse der Öffentlichkeit, frühzeitig zu wissen, was kommt. Und trotzdem, wir haben dieses Verfahren jetzt so vereinbart. Manchmal werden ja Kommissionen belächelt. Ich habe aber den Eindruck, dass dort wirklich sehr solide gearbeitet wird. Und es ist ja auch gut, dass so große Reformvorhaben einfach auf eine breite, politisch-wissenschaftlich fundierte Basis gestützt werden. Und deshalb denke ich, tun wir gut daran, jetzt ihre Arbeit machen zu lassen. Und wenn die vorliegen, dann werden wir sehr transparent alle Fragen diskutieren. Aber ich halte nichts davon, jetzt das ein oder andere in Frage zu stellen und damit quasi zu ständigen Debatten beizutragen.
Ist das nicht auch ein bisschen das Problem, dass man manchmal nicht den reinen Wein einschütten will, dass man immer versucht, alle Gemüter so ein bisschen zu beruhigen und die ganz, sagen wir mal, weitreichenden Fragen nicht zu diskutieren?
Ja, also wenn es so wäre, dann wäre es falsch. Vielleicht neigen Politiker und Parteien dazu, vor Wahlen zurückhaltend mit solchen Botschaften zu sein. Und da sollte man auch vor der Wahl klar sein. Wir haben zum Beispiel in unserem Grundsatzprogramm gesagt, wir sind der Meinung, es sollte grundsätzlich bei längerer Lebenserwartung, bei denen, die es können und Berufe haben, wo es möglich ist, länger gearbeitet werden. Und insoweit sollte man dort, wo es Positionen gibt, die auch vertreten, das tun wir. Es sollte vor allem nicht so sein, dass man jetzt sagt, da sind hier und dort Landtagswahlen, da warten wir ab. Ich habe übrigens viel Respekt vor unseren Kandidaten bei den nächsten Wahlen. Der Sven Schulze hat es betont heute früh. Der sagt, jetzt in der Abwägung nichts machen, bis die Landtagswahl ist und oder aber über Reformen debattieren und die machen, auch wenn es schwierige Debatten sein mögen, dann entscheidet er sich ganz klar für die zweite Variante, weil die Menschen erwarten, dass wir handeln. Die erwarten nicht, dass wir das bis zur Landtagswahl nichts machen, in ihren Worten keinen reinen Wein einschenken und dann danach mit den Sachen ums Eck kommen, sondern die erwarten, dass wir jetzt die Aufgabe angehen und dann kommt wieder die nächste Landtagswahl. Das heißt, die Dinge müssen dann, wenn sie zu diskutieren sind, auf den Tisch. Das wird ja alles vor diesen Wahlen sein. Und deshalb, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man mit irgendwas hinterm Berg halten möchte, sondern dass es halt Prozesse gibt, auf die man sich vereinbart hat.
Frau Klose, vielleicht können Sie uns einmal mit auf den Weg geben, wie so etwas ausschauen kann. Sie haben ja auch schon den Punkt angesprochen, dass man bezahlbare Mieten gewährleisten muss, dass die Leute eine Hilfe bekommen bei den steigenden Energiepreisen, die wir haben, dass man an so bestimmte Grundgefühle von sozialer Sicherheit nicht rangehen sollte. Wäre es dennoch möglich und ist vielleicht auch jetzt das Zeitfenster gegeben vor die nächsten Landtagswahlen vor der Tür stehen, dass man sich in diesem Punkt als SPD auf Kompromisse einlässt, wenn denn wiederum der Koalitionspartner sagt, ja, wir müssen auch daran gehen, dass die starken Schultern, so sagt man, glaube ich, sich stärker an der Finanzierung beteiligen. Also gibt es da Redebereitschaft oder ist die Lehre aus den beiden ja nicht so richtig gut gelaufenen Landtagswahlen, man kann schon fast sagen katastrophalen Landtagswahlen, dass man sich eher auf radikale linke Forderungen in der SPD besinnt?
Natürlich gibt es Gesprächs- und Kompromissbereitschaft und so sind wir ja jetzt auch angetreten und ich glaube, das erwarten die Menschen auch von uns und das auch zu Recht, dass wir uns nicht wegducken vor Herausforderungen, sondern dass wir eben um gute Lösungen ringen. Es ist nun nicht so einfach, weil die CDU, CSU und die SPD halt sehr unterschiedliche Parteien sind. Und in den letzten Jahren, würde ich sagen, auch eher vielleicht noch mal ein Stück weit sich auseinanderentwickelt hatten. Nach der Bundestagswahl war es, glaube ich, von keinem der beiden Koalitionspartner der explizite Wunsch, wieder miteinander zu koalieren. Aber der Wähler, die Wählerin hat uns genau dieses Ergebnis beschert. Es gab keine andere Option im demokratischen Spektrum. Und diese Herausforderung, die haben wir uns entschieden anzunehmen. Diese Verantwortung haben wir uns entschieden zu übernehmen. Und ich glaube, dem müssen wir uns stellen. Aber nicht nur Reform um der Reform willen, sondern um halt wirklich dieses Land zukunftsfest aufzustellen und dass sich die Menschen auf uns verlassen können. Darum geht's.
Ich habe aber da herausgehört, Redebereitschaft besteht auch bei den, ich sag mal, heiligen Kühen der Partei Linken.
Naja, natürlich muss jeder am Ende irgendwie was geben. Das erwarte ich von der Union ja natürlich auch.
Dann gehen wir mal die Frage weiter. Also wenn es da auf der Seite Bewegung geben würde, für wie ausgeschlossen ist es denn, dass man dann auch in der Union eben darüber spricht, bei der Erbschaftssteuer, bei der Vermögensteuer einen Schritt auf die SPD zuzugehen? Und es sei dazu gesagt, man kann das ja auch so ausgestalten, ein Gesetz, dass man eben nicht explizit den Mittelstand damit trifft.
Naja, das ist ja genau die Frage, ob das möglich ist. Wir haben da Restriktionen des Bundesverfassungsgerichts. Ich erinnere mich immer, dass der Wolfgang Schäuble bei der Erbschaftssteuer gesagt hat, lass die Finger davon, es wird nicht mehr besser. Wir haben jetzt schon die Situation, ich bin immer bei einer Handwerkerrunde in meinem Wahlkreis, wir haben ja jetzt schon die Stundung der Erbschaftssteuer für Betriebe dann, wenn sie die Arbeitsplätze erhalten. Da ist ein Maurerbetrieb und die haben wir beschrieben. Es gibt im ganzen Landkreis Konstanz, gab es nach meiner Erinnerung 3 Azubis, die eine Maurerausbildung begonnen haben. Und gleichzeitig haben sie die Maßgabe, dass sie die Arbeitsplätze erhalten sollen. Das heißt, schon jetzt ist es gar nicht so einfach. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Es ist schon heute so, dass starke Schultern natürlich sehr viel mehr zu tragen haben als schwache Schultern. Beispiel Soli. Als der Soli von allen bezahlt wurde, nach meiner Erinnerung, war das ein Aufkommen von 20 Milliarden Euro. Dann wurde für 90% der Steuerzahler abgeschafft. Dann waren 10 Milliarden übrig. Das heißt, die oberen 10% zahlen 50% des Aufkommens. Das heißt, schon heute ist es so. Und in dieser Situation, wir müssen ja nicht einfach nur sagen, wer gibt was, sondern wir müssen doch fragen, was ist richtig? Und meine Überzeugung ist einfach, dass in dieser Situation es nicht richtig wäre, mit zusätzlicher Steuerbelastung Betriebe und Arbeit zu gefährden.
Politik hat aber eben auch die Aufgabe zu gestalten, neue Wege zu gehen, wenn man in einer Bredouille ist. Also gar keine Fantasie, wie man dazu beitragen kann, dass die Stärkeren eben weiterhin vielleicht auch ein bisschen vermehrt zu der Finanzierung Beitragen des Staates?
Also Fantasien in die Richtung habe ich keine, wenn Sie mich so fragen. Ich will nicht alles ablehnen, jeden Vorschlag per se, der noch gemacht werden könnte. Ich will nur meine Überzeugung sagen, in dieser Situation, in der wir in Deutschland sind, sind Steuerbelastungen sicherlich nicht der richtige Weg. Wir brauchen das Gegenteil. Und diese beiden Beispiele, die Sie genannt haben, Erbschafts- und Vermögenssteuer, sind eben gerade beides Beispiele dafür, dass eine Ausgestaltung so, dass es nicht auch mittelständische Unternehmen und deren Arbeitsplätze gefährdet. Das ist verfassungsrechtlich, politisch, technisch enorm schwierig. Und deshalb, wir bleiben immer im Gespräch. Es gilt am Ende, gemeinsame Lösungen zu suchen. Aber wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, das ist unsere Überzeugung.
Nach 43 Minuten Austauschen von Positionen, die Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wird es was mit den großen Reformen vor den nächsten Landtagswahlen?
Also wir sind ambitioniert dabei, die jetzt anzugehen. Deswegen bin ich guter Dinge.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Jung? Es sind noch bis September einige Monate Zeit, die man nutzen kann. Wird es vielleicht sogar von Merz und Klingbeil dazu kommen, dass es jetzt einen Push bei den Reformen gibt?
Wir müssen diese Reformen angehen. Das ist die Erwartung der Menschen, ist unsere Verabredung und ist die Notwendigkeit in unserem Land.
Wir werden es weiter beobachten hier bei Phoenix. Frau Klose, Herr Jung, vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Und Ihnen zu Hause, Dankeschön, dass Sie auch die Sendung verfolgt haben. Bei Phoenix folgt jetzt, wie immer, um diese Zeit das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.